Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen immer zwei Menschen über einen Predigttext, über den bald gepredigt wird. Und gerade sind das ganz viele Predigttexte, weil wir in der Osterzeit sind. Und heute stellen wir euch den Predigttext zum Ostermontag vor und überlegen uns ein bisschen, was wir dazu sagen würden. Und wir, das sind heute Astrid, ich bin gerade im Übergang vom Vikariat ins Pfarramt und ich spreche heute wieder mit Lydia. Hallo Lydia!
Hallo Astrid, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ich bin Lydia, gerade noch im Vikariat in der EKN, also in Hessen.
Sehr schön. Und ich war Vikarin in der Emmauskirche, oder so hieß meine Kirche, in Stuttgart-Riedenberg. Und das ist ganz passend, denn heute geht es um die Emmaus-Jünger oder Jüngerinnen, die eben von denen Lukas 24 erzählt. Und weil es ein sehr langer Predigttext ist, haben wir uns überlegt, dass wir uns aufteilen. Lydia wird die Erzählerin lesen und ich werde die direkte Rede sprechen. Und wir haben uns für die Übersetzung der Basisbibel entschieden. Genau. Und los geht's.
Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es lag gut 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie:
Worüber unterhaltet ihr euch auf dem Weg?
Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete:
Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist.
Jesus fragte sie:
Was denn?
Sie sagten zu ihm:
Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tode verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren frühmorgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten: Wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen.
Da sagte Jesus zu den beiden:
Warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen?
Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn:
Bleibt doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende.
Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander:
Brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte?
Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander zusammen, mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu:
Der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt.
Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach.
Dreieinhalb Minuten, nur der Predigttext.
Ja, langer Text.
So wie wir es vorgelesen haben.
Und viele verschiedene Szenen irgendwie auch, die da passieren und aneinandergereiht werden. Verschiedene Erzählabschnitte irgendwie so, dass die beiden unterwegs sind und miteinander im Gespräch, dass dann Jesus dazukommt und dass die Unterhaltung mit Jesus, das ganze Setting, dass sie ihn drängen, mit reinzukommen und ins Haus zu kommen, das gemeinsame Brot brechen und dann der Rückweg nach Jerusalem und ja, das Wiedertreffen mit den JüngerInnen und den Menschen, die rund um Jesus waren.
Mhm. Ich fand mir ist das erste Mal aufgefallen, dieses Mal, dass Kleopas und die andere Person, mit der er unterwegs ist, ja nicht aus dem Elf-Jünger-Kreis ist. Also gut, dass Kleopas da nicht raus ist schon, aber irgendwie nochmal so markant diese Stelle in Vers 33, dort fanden sie die elf Jünger. Also irgendwie ist dieser Elferkreis ohne Judas eben noch so eng beisammen, dass die immer noch da zusammen hocken. Und die anderen sind eben ohne ihn unterwegs, gehören aber auch dazu und kommen dann zu denen zurück. Und interessant finde ich auch diese Erkenntnis, was sie denen dann sagen. Nämlich, also der Herr ist wirklich auferstanden und dann er hat sich Simon gezeigt. Also dass sie nicht sagen, als erstes sagen, wir haben ihn gesehen, sondern nee, er hat sich eben Simon gezeigt. Also das.
Ach so, nee, aber das sagen spannend. Doch die Elfe, oder? Die Elfe rufen das denen zu.
Richtig.
Also die kommen zurück und die sagen dann so, ey, wirklich, der hat sich Simon gezeigt.
Danke.
Und sie sind dann so, ah ja, voll gut, wollten wir auch euch gerade erzählen irgendwie.
Ja, okay, danke, ja.
Ja, und aber diese Gruppe, die da so zusammen ist, ich finde, das hört sich so voll... Dort fanden sie die Elf und alle anderen, die zu ihnen gehörten. Mhm. Dass ich so ein bisschen denke, so krass, wieso waren denn die beiden eigentlich jetzt schon unterwegs? Die gehören doch da dann eigentlich auch hin, in diese Gruppe. Und irgendwie so diese Gleichzeitigkeit, also da sind ganz viele und ein großer Kreis von wichtigen Leuten, die irgendwie miteinander auch trauern um diese Person, die jetzt irgendwie gestorben ist, ermordet wurde, nicht mehr da ist. Und andere, die da, ja, weiß ich nicht, nicht mehr sein wollten, sein konnten, wird ja manchmal so ein bisschen so interpretiert, irgendwie so das Weggehen nach Emmaus, irgendwie so ein bisschen in den Rückzug gehen und irgendwie ist zu viel dieses ganze Trauersetting. Und dann aber so eine Gleichzeitigkeit, also sowohl die Leute dort, beziehungsweise stellvertretend Simon Petrus hat irgendwie eine Begegnung mit Jesus Christus und die beiden auch. Also das ist ja irgendwie quasi ein bisschen parallel passiert. Und ich finde es voll spannend, so dieses, warum sind denn die da nicht dabei? Also warum sind die schon auf dem Weg? Und gleichzeitig auch, wer sind diese beiden, dass die so wichtig sind, dass sie diese Begegnung irgendwie haben? Also ich finde es so cool, dass ne, Jesus hätte ja auch zu diesem Haufen von Leuten, die alle da sind und um ihn trauern, irgendwie da erscheinen können. Aber nein, er begegnet diesen beiden, die irgendwie auf dem Weg sind und irgendwie... An einer anderen Stelle, ne? Irgendwie nicht mehr versammelt miteinander. Also ich frage mich so ein bisschen, was hat die beiden wohl beschäftigt? Warum sind die aufgebrochen? Wohin sind die eigentlich aufgebrochen? Was ist dieses Emmaus? Das ist uns sonst ja gar nicht so überliefert, dass es irgendwie jetzt irgendwie ein wichtiger Ort wäre oder so.
Mhm. Ja, wir erfahren wenig über den Grund und irgendwie auch diesen Ort, genau. Der kommt nur davor. ja, und trotzdem ist es so eine voll bekannte und schöne Ostergeschichte, die irgendwie so über das danach, wie es einem eben geht, nach Ostern irgendwie auch ganz gut trifft. Und ich finde es auch irgendwie ganz passend, an einem Ostermontag so ein bisschen der Aftershow-Text, ne? Oder so der Kater-Text, oder wie soll man sagen. Also so, wenn man aufwacht und so, okay, gut, jetzt war Ostern und jetzt, wie geht's weiter? So, beziehungsweise die Emmaus-Jünger ja noch, also das in dem Moment ja eigentlich erfahren mit der Auferstehung. Und ich fand es ganz cool, dass wir es so versetzt oder in verteilten Rollen gelesen haben, weil mir auch aufgefallen ist dadurch, wir erfahren ja echt nichts darüber, worüber sie sich wirklich unterhalten. Also sie überlegten hin und her, aber was denn eigentlich? Also es kommt dann natürlich ein bisschen dadurch durch, was sie dann Jesus erzählen. Auch interessant, dass sie das so ausführlich erzählen, wo ich denke, also die Rezipientinnen des Lukas-Evangeliums wissen das ja spätestens an der Stelle. Also so wenn man das ganze Evangelium irgendwie zusammenliest, dass er gestorben ist und so. Also warum wird das hier nochmal so ausführlich erzählt? Das ist irgendwie auch so eine Frage, die ich mir stelle. Oder, ja, also wurde die Geschichte halt einfach erstmal so erzählt und dann kam die Passionsgeschichte oder wie auch immer, ne? Man weiß nicht. Ja, und dann erst zum Schluss eigentlich hören wir die beiden Personen miteinander reden ohne Jesus, wo sie so zueinander sagen, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete. Das ist so der einzige Moment, wo wir die beiden eigentlich sprechen hören miteinander oder eine Sequenz hören, während dieser Dialog zwischen Jesus und denen einfach so richtig ausführlich ist. Also ja, sehr, sehr interessant irgendwie auch vom Aufbau.
Ja, witzig. Ich stolper auch ein bisschen über den Dialog, aber aus einer anderen Sache als du heraus, weil ich finde das irgendwie so, ich stelle mir so vor, die sind so voll hitzig am Debattieren, ja, über irgendwas, was sie halt, ne, bewegt und wie du dann sagst, wir wissen, also der Text erzählt es uns nicht, aber ich kann mir das irgendwie so vorstellen, dass so manchmal so Themen, die einen so voll bewegen und wo wir irgendwie keine Lösung so richtig finden, ich habe das jetzt manchmal in Gemeindekontexten irgendwie erlebt, dass alle irgendwie eine Meinung haben zu dem Krieg in der Ukraine und wie das jetzt weitergeht und Waffenlieferung und alle sind so voll hitzig und es ist so ein Gesprächsbedarf irgendwie da. Aber gleichzeitig, es ist eine Bewegung da, aber wir wissen ja auch in dem Moment, wir lösen das jetzt gerade nicht. Und so auch die beiden, die lösen gerade nicht irgendwie diese, ja, was ist da gerade eigentlich passiert in Jerusalem mit dieser Kreuzigung. Und die sind so voll aufgeweilt und Bewegung und dann fragt Jesus sie, was ist passiert? Und dann bleiben sie so stehen und sind so, hä, du weißt das nicht? Und ich stolper dann eher drüber, dass ich mir so denke, war das wirklich so besonders, auch jetzt historisch gesehen, dass jemand gekreuzigt wurde? Also erwarten die jetzt wirklich von ihrem Gegenüber, dass er das weiß, was da gerade passiert ist? Mhm. Also historisch so betrachtet, ne?
Ja, ja.
War das so? Soll ganz Jerusalem irgendwie mitbekommen haben, dass da jemand hingerichtet wurde? So?
Halt mal wieder einer, so, ne? Jeder ja. Ein Kreuz.
Und deswegen wundert es mich so voll, dass sie so ihm so empört begegnen, dass er das nicht weiß. So. Und
ja, ich finde sowieso, die Sprache, die raunzen sich so an, finde ich. Also gegenseitig auch. Also dieses eben, hey, du bist wohl der Einzige. Also höre ich irgendwie auch so ein bisschen so vorwurfsvoll. Und dann Jesus auch so kurz angebunden. Was denn? Also entweder eben so, ich glaube, ich habe es ja auch so ein bisschen fragend, naiv vorgelesen. Aber eben, dass er als Jesus das fragt, ist ja irgendwie schon noch ein bisschen dreist. Also so,
ja.
So, der geht ja zu den Jüngern, um die irgendwie zu trösten oder bei denen zu sein. Und dann stellt er sich so blöd oder gibt sich nicht zu erkennen. Also irgendwie finde ich es schon auch echt ein bisschen frech in der Situation von den Jüngern, wie es denen damit geht gerade. Und dann halt nochmal in Vers 25 nochmal, warum seid ihr so begriffsstutzig? Oder, also ich finde es tatsächlich eigentlich noch schöner bei Luther, von der Bildsprache her, oh ihr Toren, zu trägen Herzens, als denen zu glauben. Also mit den trägen Herzens finde ich irgendwie auch so stark, weil natürlich das Herz ja immer wieder in der Geschichte irgendwie auch vorkommt. Genau. Und da finde ich Jesus irgendwie auch so vorwurfsvoll und irgendwie ein bisschen ärgere ich mich darüber. Und gleichzeitig finde ich es auch irgendwie brillant von der Story her, dass es also um diese Verborgenheit von der Wahrheit Gottes deutlich zu machen, ist es natürlich klar, dass Jesus eben bis zum Brotbrechen erstmal wartet, bis er sich zu erkennen gibt, beziehungsweise dann doch eben die zwei Personen das checken.
Und dann auch witzig, was du gesagt hast, ne? Diese Stelle, wo sie dann wirklich miteinander reden und sagen, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung. Das war so ein bisschen glorifizierend im Nachhinein. Also ist doch klar, wir haben das direkt, jetzt können wir das alles merken. Naja, so richtig brennend vor Begeisterung wart ihr vorher nicht, so, ne? Weil man jetzt diesen pumpigen Ton zugrunde legt.
Ja.
Ja, aber so dieses zurückblickende und irgendwie Dinge checken, so, ey. Und das ist ja öfter so im Leben, dass man irgendwie, dass es im Nachhinein einem wie Schuppen von den Augen fällt, ne? Wie es hier auch irgendwie so gesagt wird. Und dass man irgendwie dann erst was deuten kann und so.
Ja.
Ja. Jetzt hatten wir es ein bisschen davon, dass diese Geschichte so super lang ist und auch diese verschiedenen Szenen und so hatte. Das ist was ich bei den Predigtstudien gelesen habe und was ich irgendwie voll, was mir sehr zugesagt hat, ist wirklich sich auch mal also anzugucken, wie diese Zeitachse durch diesen Text mitläuft. Also, dass so ganz viel und ausführlich über diesen Weg geredet wird, wie sie da unterwegs sind, diese 10 Kilometer lang weggehen von Jerusalem noch an demselben Tag und dann begegnen sie ihn da und dann wird es ja schon Abend und sie bitten ihn rein. Also der Tag ist jetzt eigentlich schon vorbei, die legen sich dann da zum Mahl und essen miteinander. Also alles ist irgendwie ja schon lang am Vergehen und der Tag ist auch schon lang, ne, irgendwie schon morgens früh begonnen mit diesen Begegnungen oder von den Frauen am Grab und so. Und dann geht es so super zackig alles. Also in Vers 31, wo sie ihn erkennen und dann im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Und dann sofort brachten sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. So, als ob das irgendwie so sofort 3 Häuser weiter und dann sind sie da. Also so, es sind jetzt auch irgendwie diese 10 Kilometer, die sie vorhin irgendwie schon unterwegs waren. Und dann, dass sie so voll durchrennen und so voll motiviert irgendwie in den Abend und zurück irgendwie an diesen Ort, wo sie eigentlich ja gerade erst hergekommen sind. So. Mhm. Und das wird so komprimiert und dicht erzählt. Das finde ich irgendwie spannend. Also dieses zähe und ja mühsame Unterwegssein irgendwie auf dem Weg nach Emmaus und dann so bam, voll die geile Erkenntnis und jetzt rennen sie zurück und irgendwie leicht und beschwingt und ja, können einstimmen in dieses Christus ist auferstanden.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist was, woran man lebensweltlich echt auch voll gut anknüpfen kann. Diese Frage nach, mit welcher Energie gehe ich welchen Weg? Also, jetzt ist man ganz platt, aber irgendwie wirklich, also ein Weg kann mir echt ewig lang vorkommen oder ich kann ihn rennen. 10 Kilometer ist schon anstrengend, aber so eben trotzdem, dass ich da irgendwie, dass mir irgendwie so Berge gar nicht so schwer vorkommen und gleichzeitig, dass es mir manchmal der kürzeste Weg irgendwie mir wirklich das Herz in der Hose hängt oder träg ist auf jeden Fall, dass ich irgendwie nicht gut vorankomme. Also das wäre eine sehr simple Sache, finde ich, wo man anknüpfen kann, könnte. Genau.
Ja, auch
eine Idee. Und das andere, was du vorhin gesagt hast, dass man so erst im Nachhinein was erkennt. Ich denke, das ist auch was er irgendwie so fast, glaube ich, wirklich eine allgemeine Erfahrung ist, die wahrscheinlich fast jede Person irgendwie macht. Ja. Ich habe mich noch gefragt, auch ob man so diese Erfahrung einflechtet, die ich von mir kenne und aber auch von Menschen im Trauer-Nachgespräch oder so. Also auch oft nach einer Bestattung und auch wenn Leute schon länger verstorben sind, Angehörige, dass sie sagen, ah ja, ich sehe ihn immer noch hier oder ich höre ihn immer noch, wie er das und das zu mir sagt. Und natürlich im besten Fall gibt es mir Kraft. Also so dieses, keine Ahnung, eben bei Witwen oder so besonders stark, natürlich also in der Ehe oder Partnerbeziehung ist natürlich sehr stark, aber auch irgendwie, wenn es so eine Großtante oder Oma oder so ist, wenn man die im Ohr hat und irgendwie die einen halt das auch doch so ihre Lebensweisheiten auch weiter mit in das eigene Leben flüstert und in so Momenten aufploppt. Also ich finde, das ist ja echt irgendwie so auch eine Erfahrung, die, glaube ich, viele Trauernde machen oder die Leute verloren haben. Und da würde ich vielleicht auch hingehen, ich weiß nicht, ob in der Predigt oder in der Fürbitte oder so, aber zu sagen, letztlich, dass uns unsere Ahnen oder Verstorbenen auch immer irgendwie Kraft geben. Also ich meine, das ist jetzt schwierig zu sagen, Jesus ist eine Ahne, aber so, wie können uns die uns fehlen, trotzdem in unserem Leben Kraft geben und nicht die Kraft ziehen? Also das wäre auch was sehr Banales, wo man jetzt noch gar nicht irgendwie auf Jesu Göttlichkeit oder so guckt, aber das ist irgendwie was mir so aufgekommen ist, dass ich das ganz interessant fände.
Ja, und auch so diese Frage, woran erkennen Sie ihn da eigentlich? Also, was du vorhin so meinst, oh, mir kommt so vor, als ob die und jene Person immer noch da ist bei einer verstorbenen Person. Was ist das, was das in mir auslöst? Also ist das einfach, dass ich einen bestimmten Ablauf mache, wo die Person dazugehört oder dass ich sie irgendwo sitzen sehe, wo die Person vielleicht immer saß oder dass ich bestimmte Musik höre, die ich mit einer Person verbinde. Also da haben ja Leute ganz, ganz unterschiedliche Sachen, einen bestimmten Geruch, den ich mit jemandem verbinde. Und da habe ich mich jetzt auch so beim Lesen so gefragt, wo, boah ja, woran haben sie ihn eigentlich genau erkannt? Mhm. Also das ist ja auch so, bei manchen weiß man dann so, wenn man eine bestimmte Mimik oder Gestik sieht, wenn man eine bestimmte Wortwahl hört, so wie wir heute so, ne, irgendwie Einsetzungsworte ganz klar für uns irgendwie, okay, jetzt ist Abendmahl, direkt irgendwie in die Spur kommen. Was war das denn da? Also so dieser Moment, wo sie wirklich gesagt haben, ach krass, wirklich. Und dann so dieses, ja, wirklich zu spüren, Jesus ist da und klar, auch irgendwie in all dieser Göttlichkeit, aber wenn man es jetzt ganz menschlich sieht, es ist da und die Person ist da und ich spüre es wirklich und es entzieht sich aber auch wieder. Das ist ja auch eine Erfahrung, die irgendwie trauernde Menschen machen. So, ich spüre wirklich, dass die Person da ist und gleichzeitig ist er oder sie nicht da. So. Mhm. Und dass Jesus hier auch wieder verschwindet. Der ist dann nicht einfach immer da und geht mit ihnen den Weg zurück und läuft zu allen, sondern es ist irgendwie so ein kurzer Moment, der irgendwie geschenkt wurde und der irgendwie Kraft gegeben hat auch, ne? Und neue Perspektive natürlich hier und überhaupt den Glauben irgendwie gestärkt hat natürlich, aber so dieses Momenthafte, das hat mir irgendwie gut gefallen.
Ich knüpfe auch nochmal daran an, was du vorhin gesagt hast, dass es irgendwie komisch ist, dass die beiden nicht bei den anderen sind. Also, dass die vielleicht auch fliehen vor der Gemeinschaft, weil sie das nicht aushalten. Das ist jetzt natürlich stark reininterpretiert, aber zumal sie zugleich ja darüber sprechen wohl, was auch immer sie hin und her überlegten, aber es geht ja, glaube ich, schon um den Tod Jesu und enttäuschte Erwartungen an den Messias und so. Genau, und dann hält Jesus mit ihnen Gemeinschaft und trotzdem, genau, sie unterhalten sich, dann kommt Jesus noch dazu, die Gemeinschaft wird irgendwie noch vergrößert und dann durch dieses Brotbrechen, also das leibliche Stärken, wird irgendwie dann auch, werden auch ihre Herzen gestärkt und ihre Blicke geschärft und dann haben sie irgendwie Kraft und Energie auch zurückzukehren. Also ich finde diesen Moment von Kraft, der auch in Gemeinschaft steckt, irgendwie auch toll daran. Also so dieses Brot brechen und wenn jemand dazukommt von außen, auch irgendwie als energiegebendes Element. Finde ich irgendwie cool.
Wir haben heute den 8. März, Frauenkampftag. Und du hast vorhin schon erzählt, dass du da auch an das Lied Brot und Rosen denkst. Und wie ist das da mit den Toten und was gibt da Kraft und so?
Genau, dieses Lied aus dem Widerstand von Lawrence, oder wie heißt das, glaube ich, bei den Textilfabriken 1912, wo die gegen Hungerlöhne und so protestiert haben. Da gibt es diese ein Vers, wenn wir zusammen gehen, gehen unsere Toten mit. Ihr unerhörter Schrei nach Brot schreit auch durch unser Lied. Sie hatten für die Schönheit, liebe Kunst, erschöpft nie Ruhe. Drum kämpfen wir ums Brot und wollen die Rosen dazu. Genau, das war die Strophe, an die ich dachte, eben vor allem wegen diesem in unseren Kämpfen gehen unsere Toten mit. Irgendwie, das ist mir so eben, hat sich bei mir so jetzt als Soundtrack auf die Emmaus-Geschichte irgendwie gelegt, weil ich eben gerade diese Bestärkung durch die Toten, die irgendwie mitgehen, in diese Begleitung von Jesu, der die Emmaus-Jünger begleitet, so wahrgenommen habe. Genau, und habe echt überlegt, ob man das singen kann im Gottesdienst oder halt als Instrumental danach, nach der Predigt spielen kann, fände ich irgendwie eine schöne Sache, um da auch dann auf die Gemeinschaft der Heiligen einzugehen. Also ich finde diese seltsame Sequenz aus dem Glaubensbekenntnis, über die stolper ich schon immer wieder und ich glaube aber in den letzten Jahren habe ich die auch mehr für mich deuten können, weil ich das irgendwie so großartig finde, diese Gemeinschaft, die wir als Christinnen sind, mit denen, die auch schon verstorben sind und mit denen, die anderswo auf diesem Globus leben und Christen sind und jetzt das Osterfest feiern oder eine Woche später. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Ist natürlich dann eher wieder so eine theologische Komponente zu sagen, wir reden über die Gemeinschaft der Heiligen, aber vielleicht das zu verknüpfen mit dem, wo geben mir meine Verstorbenen eigentlich Kraft, Und wo kann ich die Gemeinschaft mit den Verstorbenen, aber eben auch mit den Lebenden so pflegen, dass ich daraus irgendwie Energie kriege, dass ich so 10 Kilometer in Geschwindigkeit zurücklege, wie ich sie nicht immer schaffe. Also ohne Druck, wirklich eher so als Perspektive zu sagen, wie können wir auch das, was wir verloren haben, so konstruktiv mit in unser Leben aufnehmen, dass es uns eigentlich lebensdienlich Energie gibt. Mhm. Ja.
Und ich finde das Lied dafür schon echt ziemlich cool, muss ich sagen, weil also für mich sind in diesem Emmaus-Text so zwei zentrale Sachen, so dieses wirklich auf dem Weg sein und eben dieses, es passiert, während sie laufen und da kommt Jesus dazu und es braucht irgendwie dieses Wegmotiv und dann natürlich irgendwie dieses Brotbrechen. Mhm. Und beides ist in diesem Brot- und Rosenlied irgendwie total geil drin, finde ich. Also es beginnt mit, wenn wir zusammen gehen, geht mit uns ein schöner Tag. Und dann verändert sich was. Also wir sind irgendwie unterwegs und wir laufen weiter und wir laufen auch protestierend weiter. Und wir ringen, wie die beiden auch. Und wir suchen irgendwie, wie kann es sein und wie kann es weitergehen und so. Mhm. Genau, und gleichzeitig, ne, wir wollen das Brot und die Rosen, also das ganze gute Leben, das Notwendigste und das Stärkende und das Schöne. Und das ist das, was ich bis heute irgendwie auch mit Abendmahl für mich theologisch verbinde. Ne? Das Stärkende und das Schöne. Und eben, wie du gesagt hast, so dieses, hey, gemeinschaftliche über Grenzen hinweg, über Zeitgrenzen hinweg und Ortsgrenzen. Mhm. Ja. Das finde ich schon sehr cool, aus dem Lied da was rauszuholen.
Voll. Ja. Doch, also ich glaube, ich hätte jetzt richtig Lust, da zu predigen. Ich habe gar keinen Predigtauftrag am Ostermontag, aber vielleicht habt ihr, liebe HörerInnen, ja auch Lust bekommen, eine kleine Brot- und Rosenpredigt draus zu machen. Ihr merkt, Frauenkampftag hat uns auch in der Vorbereitung hier inspiriert. Eben auch, weil du nochmal, Lydia, auch gesagt hast, ne, du hast in das jüdisch kommentiert geguckt, in das Neue Testament jüdisch kommentiert. Und wir erfahren ja nur von den zwei Leuten, und einer heißt Kleopas, ist vermutlich ein Mann, aber von der anderen Person wissen wir nichts. Und dadurch, dass die auch nicht zu dem Zwölferkreis bzw. Elferkreis gehören, die halt Typen sind, ist es auch sehr gut möglich, dass es halt eine Frau war. Und das könnte man auch aufgreifen oder zumindest im Hinterkopf halten, aber gerne auch ansprechen in der Predigt.
Ja, und was wir auch schon so ein bisschen angerissen hatten, waren ja so diese, die Bedeutung der Leiblichkeit überhaupt in dem Text. Und da finde ich auch, gibt der Text halt so richtig schöne Sprachbilder irgendwie her, ne? Mhm. Also dieses Motiv mit den Augen, was am Anfang Vers 16 so, es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Und dann später, da fällt es ihnen wie Schuppen vor den Augen, von den Augen und sie erkennen ihn so. Also dieses wirklich sehen können, was irgendwie ist. Und es ist irgendwie, die gleiche Person, auch der gleiche Jesus ist irgendwie da dann am Anfang und am Ende der Geschichte. Aber irgendwie ein tieferes Erkennen oder wirkliches Wahrnehmen und sich davon irgendwie berühren lassen und spüren, ey, worum geht's hier eigentlich? So, also dieses Augenmotiv ist so für mich voll schön. Und dann aber auch dieses Herzmotiv, das hast du ja vorhin schon aus Luther irgendwie gesagt, ihr Toren zu trägen Herzens. Also einerseits, diese Begriffsstutzigkeit, nicht im Herz verstehen, was hier wirklich passiert und dann später die Erkenntnis, wo die beiden dann miteinander reden und sagen, ey, brannte nicht unser Herz vor Begeisterung.
Die Herzen sind tatsächlich auch im griechischen Urtext drin. Also der Luther ist ja schon näher am griechischen Urtext mit diesen schweren Herzen. Also Fradis Tekardia ist da in Vers 25. Also von daher passt, das ist man da sehr wortgetreu, auch wenn man sich an die Herzen hält. Und ich mag so Sprache auch total gerne. Und wer von euch eher so Richtung den gehaltenen Augen gehen will. In unserem württembergischen Gesangbuch ist jedenfalls gegenüber von der ersten Seite, also Lied 99, Christus erstanden zu Ostern, ist links daneben diese Holzschnitt von Karl Schmidt-Rottluff, wo die Augen wirklich so gehalten werden von den Jüngern. Also das sieht einfach so cool aus. Könnte man auch Richtung Bildmeditation gehen. Ja. Und neben den schönen Osterliedern würde ich ja tatsächlich auch Herr bleibe bei uns singen, den Kanon. Ja. Denn es will Abend werden, ist halt, je nachdem, wann ihr einen Gottesdienst habt, aber vielleicht ist ja sogar Ostermontag ein Abendgottesdienst, dann passt es sowieso. Oder sonst irgendwie so zwischen den Fürbitten oder so, fände ich es eigentlich auch schön als Anregung. Ansonsten kräftig die Osterlieder schmettern, dazu gibt es ja auch nicht so oft Gelegenheit im Jahr.
Und eine Idee, die ich echt auch noch schön fand, kommt nicht von mir, sondern auch wieder aus den Predigtstudien, ist irgendwie so, es ist der Text an Ostermontag und irgendwie gestern ist irgendwie dieses krasse Ding passiert und wir haben darüber geredet, gepredigt, konnten im Gottesdienst feiern, irgendwie so krass, Christus ist auferstanden, crazy, ja, okay. Und dann am Ostermontag irgendwie Zeit geben. Also das ist nichts, was wir irgendwie einmal hören und checken und verstehen und dann haben wir es für immer und es ist Teil unseres Glaubensbums, sondern das braucht Zeit, irgendwie immer wieder neu begriffen zu werden, erwandert zu werden, auf dem Weg zu sein, zu diskutieren, zu spüren, zu erleben. Und dass dieser Emmaus-Text dafür an diesem Ostermontag irgendwie so gut Zeit gibt und dass irgendwie die Möglichkeit gegeben wird, uns da auch selber einzutragen irgendwie oder als HörerInnen dieses Textes. Wir wissen nicht, wer die zwei eigentlich sind, Kleopas und Person XY. So eingeladen zu werden, uns da einzutragen mit unseren eigenen Glaubenserfahrungen und das eben ernst zu nehmen, dass es manchmal nicht so super gut zu begreifen ist und auch manchmal Zeit braucht und nicht so schnell und sonst was. Und da stand irgendwie so, es ist so eine bekannte Geschichte und so beliebt, und gleichzeitig sind wir als Hörerinnen des Textes, hast du ja auch am Anfang gesagt, irgendwie eigentlich, wir wissen ja natürlich die ganze Zeit schon, dass es Jesus ist und denken so, also wir sind denen voraus, quasi den zwei Menschen auf dem Weg. Aber da trotzdem irgendwie die Spannung so wach zu halten und einzuladen, sich da einzuschreiben. Und warum nicht aus diesem Text auch irgendwie, wir feiern immer zu Krippenspiele und sonst was, also lukanische Weihnachtsgeschichte als die meistgespielte Geschichte in unseren Gottesdiensten. Warum nicht auch irgendwie einladen, da irgendwie sich anders in diese Personen einzutragen, vielleicht durch Theater oder sonst was, also Werkstattcharakter, da ja zu gucken, wie unterhalten sich die beiden eigentlich und worüber eigentlich genau und wer, also was beschäftigt da oder ja, wie ist das dann, wenn diese dritte Person dazukommt? Und das fand ich irgendwie witzig, da einfach nochmal zu überlegen, wie kann ich quasi diesen Text auch nochmal neu spannend machen, so, weil die allermeisten, gerade die auch an Ostermontag in den Gottesdienst kommen, kennen die Geschichte ja. Und da einfach irgendwie nochmal zu überlegen, wo sind da Möglichkeiten, dass die Menschen sich mit eintragen können und was Neues ausprobieren. Warum nicht mit Theaterstück oder so?
Oh ja. Ich habe das ja an Heiligabend mal ein bisschen gemacht, auch im Erwachsenengottesdienst, so eine szenische Lesung. Das wäre tatsächlich natürlich hier auch voll spannend. Vielleicht ein bisschen kurzfristig, aber vielleicht habt ihr auch so coole KGRs.
Oder ihr macht ein Impro-Theater drauf.
Also. Andere Leute, die einfach spontan sagen, ach ja, in so eine Rolle einfühlen. Ich meine, mit vorbereitetem Text, den ihr schreibt, geht es sowieso easy. Aber auch Impro, ja. Also, habt auf jeden Fall Freude am Predigen, am Gottesdienst machen, am Ostermontag. Und ja, wir wünschen euch gute Vorbereitung, hoffen, dass wir euch inspiriert haben. Freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Und hoffen aber, dass ihr jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Predigpause habt nach Ostern und ein bisschen die Füße hochlegen könnt. Aber bis dahin erstmal frohe Ostern, schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal.
Bleibt behütet.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.